In dieser Trilogie lernst du, wie du alles und jeden hinterfragen kannst, sodass sich auch die Einstellung, das Mindset, die Realität eines Menschen verändert. Konkret lernst du heute zum Beispiel, wie du Selbstzweifel entmachten kannst, bei dir selbst oder auch bei anderen.
Psychologie der Worte von Marian Zefferer.
Eine Mutter sagt in der Therapie oder im Coaching, ich bin eine Rabenmutter. Und der Coach fragt, ja, wie äußert sich denn das oder wie kommt sie darauf? Und sagt, ja, also mein Kind, das ist jetzt 4 Jahre alt und das schlägt immer noch andere Kinder immer wieder. Und ich habe ihm gesagt, das soll ich machen, das machst du trotzdem weiterhin. Und irgendwie habe ich was falsch gemacht in der Erziehung, deswegen bin ich eine Rabenmutter. Und der Coach bleibt dran und sagt, okay, das heißt, ihr Kind schlägt ständig und immer andere Kinder. Und meinte, naja, ständig und immer nicht, aber sehr oft. Und vom Kindergarten und da gibt es jetzt schon Beschwerde und deswegen Rabenmutter. Und er so, okay, das heißt, weil ihr Kind hin und wieder andere Kinder schlägt, sind sie eine Rabenmutter. Meinte sie, ja, so kann man das ungefähr sagen. Okay, das heißt, alle Mütter, die dessen Kinder mal andere Kinder schlagen, so im Alter von 4 Jahren, sind Rabenmütter. Da sind wir schon ein bisschen unsicher. Also da sagt sie dann vielleicht sowas wie, naja, vielleicht nicht alle. Meinte, wie kann das jetzt sein? Ja, also entweder ist das Kriterium, dass man eine Rabenmutter ist, oder es ist nicht das Kriterium. Ja. Naja, es kommt auch darauf an, also wenn die jetzt aus schwierigen Verhältnissen kommen und so, und dann könnt's ja, also dann weiß man ja nicht und so. Interessant. Das heißt, dadurch, dass du nicht aus schwierigen Verhältnissen kommst und deine Kinder auch mal andere Kinder hauen, deswegen bist du jetzt eine Rabenmutter. Und so geht es dahin und weiter du merkst schon, wir verändern hier die Realität, nämlich was wir hier machen, und wir schauen uns das Wort Rabenmutter an, was bedeutet das eigentlich? Und das Problem ist, wenn wir uns gleich anschauen, ist dabei, dass ja eine große Bedeutung dahinter ist. Also man hat da oft so Ideen, aber eigentlich ist es ja fuzzy. Und dadurch, dass wir einfach konkret nachfragen, was bedeutet das eigentlich, kommen wir näher hin. Ja, und oft, damit du das Beispiel, damit wir das noch zu Ende gehen, ist es dann so, dass dann vielleicht so eine Idee ist, naja gut, also die Frage ist ja dann, okay, dass das Kind hin und wieder mal, keine Ahnung, den Rudi oder so haut, kann man ja dann fragen, okay, das heißt, dass dein Kind den Rudi gehaut hat, das ist zu 100% deine Verantwortung und deswegen bist du eine Rabenmutter. Und dann sagen viele schon nein. Aber wenn die Person dann sagt, ja, genau so ist es, ich bin eine Rabenmutter, weil das genau so ist, dann kann man sich weiter fragen, okay, das heißt, der Rudi kann da selbstständig gar nichts machen, also ihr Sohn kann da gar nichts selbstständig machen, das sind im Wesentlichen, sie sind dafür verantwortlich. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass sie so sind, wie sie sind? Und in der Logik, in der der Klient ist, ist logischerweise die eigene Mutter schuld. Die ist aber auch nicht schuld, weil darüber ist wieder die Mutter schuld und dann die Mutter und dann die Mutter und am Schluss ist es Eva, ja? Also von Adam und Eva, weil die ist schlussendlich. Also da wissen wir wieder, die Erbsünde, sie ist die Realität, nein, Spaß beiseite. Also von Idee her natürlich bleiben wir hier in der Logik. Und am Anfang ist so die Idee, okay, ich bin eine Rabenmutter und dann irgendwann verändert sich das ein bisschen und irgendwann wird klar, ja, so ganz kann es eigentlich nicht sein. Und wie wir das machen, wie dieser Prozess funktioniert, das schauen wir uns heute an. Da braucht man ein bisschen Vorwissen, ein paar kurze Ideen, damit es dann gut durchgeht. Und das Erste ist, dass wir im neurolinguistischen Programmieren oder auch manche sagen neurolinguistische Psychologie davon ausgehen, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das heißt, wir sagen, ja, es gibt die echte Wirklichkeit und wir nehmen aber davon nur eine Wahrnehmung wahr. Das heißt, wir streiten nicht über die echte Wirklichkeit, sondern wir streiten über die Wahrnehmung. Ja, also Rabenmutter, ja, was immer das jetzt sein soll, da gibt es verschiedene Wahrnehmungen, verschiedene Interpretationen und darüber wird dann vielleicht gestritten, ja, oder dass jemand wütend ist, ja, oder dass ich einen schlechten Selbstwert habe, darüber streiten wir uns dann, das ist nicht so direkt wahrnehmbar oder zumindest hat nicht jeder dieselbe Wahrnehmung davon und daher ist es schwierig und darüber streiten wir dann. Und jetzt ist es so, dass es da eben verschiedene Landkarten gibt und beim sokratischen Dialog, was wir uns heute anschauen, ist die Idee, wir steigen in die Landkarte des anderen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin eine Rabenmutter, sagen wir nicht, nee, stimmt nicht, sondern wir sagen, okay, ja, passt. Was ist denn das genau? Und das Problem bei diesen Begriffen ist praktisch immer, dass man sich verzettelt, und da wirst du heute mehrere Beispiele kennenlernen, dass es brutal schwer ist, so Dinge zu definieren. Ja? Also es geht vielleicht, einen Stuhl zu definieren, wobei das schon sehr, sehr schwierig ist. Ja? Also wenn man es wirklich mit jemandem ist, der in sokratischen Dialog ausgebildet ist, dann kann sogar das schwierig sein. Aber noch viel schwieriger ist es, wenn wir von abstrakten Dingen reden, wie Selbstwert, Wut, Rabenmutter. Das sind alles so Begriffe, wo du sehr leicht mit dem sokratischen Dialog arbeiten kannst. Kurz Historie. Sokrates, da wissen wir nur indirekt einiges von ihm. Von ihm selber haben wir keine Schriften mehr bekommen, sondern nur die, die über ihn geschrieben haben. Und es gibt da verschiedene sokratische Dialoge. Und ich beziehe mich jetzt auf Staveman, der ist auch in der Literaturliste verlinkt. Wenn du das schon gedownloadet hast, dann findest du das. Und er hat einfach 3 Arten abgeleitet von dem, was Sokrates gemacht hat. Und diese 3 Arten sind erstens, was ist das? Zweitens, darf ich das? Drittens, soll ich das? Also im ersten Beispiel geht es mir darum, was ist überhaupt eine Rabenmutter? Ja? Im zweiten Beispiel, oder das sollst du nicht anschauen, sondern erst in der nächsten Folge, wenn du es nicht verpassen willst, am besten gleich abonnieren. Da geht es dann darum, okay, jetzt weiß ich, was das ist, aber darf ich das so? Also ist es überhaupt erlaubt, moralisch, von meinen Werten und so weiter oder generell gesellschaftlich auch? Und die dritte Frage ist, wenn ich jetzt weiß, was es ist und ich weiß auch, dass ich es darf, dann ist immer noch die Frage, soll ich es tun? Na, nur weil ich was darf, heißt ja nicht, dass ich es tun soll. Und mit diesen drei Fragen kannst du ganz, 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 ganz viele Probleme lösen, kannst ganz, ganz viele Realitäten verändern. Und heute schauen wir uns mal die erste Dialogart an, nämlich was ist das überhaupt? Und eine ideale Möglichkeit bei allen drei Dialogarten ist, wenn du das Metamodell des NLPs nutzt. Wir hatten, vielleicht für dich ganz kurz, Metamodell, da gibt es ein gutes Dutzend Fragemethoden für verschiedene Satzkonstruktionen. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, ist aber relativ simpel. Eine Folge davon hatten wir schon, nämlich die Folge der Präsupposition. Das war die Folge 26, wenn du da nochmal reinhören willst. Und wir werden so im Lauf dieses Podcasts alle Fragearten beleuchten. Ja? Aber für dich so ganz kurz, Crashkurs. Was ist dieses Metamodell? Das geht auf Noam Chomskys Idee zurück, dass Sprache drei Arten hat, wie sie nicht ganz an der Realität ist. Und die erste Art ist die Generalisierung, also die Verallgemeinerung. Das heißt, ich sage, immer streitest du mit mir, obwohl du nur manchmal streitest. Das zweite ist die Ziehung, also das, was weggelassen wird. Also es wird zum Beispiel bei der Rabenmutter ganz viel weggelassen, nämlich wann genau empfindet sie sich so, wie äußert sich das, wie ist die Definition, was muss man sein, haben, tun, um eine Rabenmutter zu sein, was nicht, das ist ja alles weggelassen in diesem Satz. Und das dritte ist die Verzerrung. Das ist, wenn keine Verallgemeinerung da ist, wenn nichts weggelassen wird, aber trotzdem irgendwas nicht mit der Realität zusammenpasst, man sich selber vielleicht sogar widerspricht, dann sprechen wir von einer Verzerrung. Ist mal so ganz grob diese drei Kategorien und genau das machen wir uns zunutze bei dem sokratischen Modell und das schauen wir uns einfach anhand von Fallbeispielen an, weil dann wird es konkret, dann wird es lebhaft, dann kannst du auch wirklich was davon lernen. Nehmen wir an, jemand ist immer wieder mal tief traurig oder so und nimmt sich als Opfer seiner Gefühle wahr, als Opfer dessen, was er da ist und dann könnte natürlich mal so eine Frage sein, bei was ist das, könnte man einfach mal ganz offen fragen, was ist denn das, ein Gefühl? Ja? Und dann könnte eine klassische Aussage sein, naja, Gefühl entsteht dann, wenn andere etwas machen. Dann entsteht bei mir ein Gefühl. Das ist so eine klassische Definition. Der fortgeschrittene NLPler wird jetzt schon merken, Metamodell, Ursache, Wirkungsmuster. Ja, so im Sinne von, wenn die anderen das machen, dann habe ich das Gefühl. Ja, zu dem Modell kommen wir noch, zu diesem Muster meine ich, kommen wir noch. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann am besten gleich abonnieren. Dann erfährst du es auf jeden Fall, wird im Titel Ursache Wirkung irgendwo drinnen sein. Was meint Ursache Wirkung? Naja, das meint, dass ich sage, okay, andere sind dafür verantwortlich, wie es mir geht. So ganz in aller Kürze. Und das stimmt natürlich nicht, aber das bringt nichts. Ja? Wenn du jetzt dem Klienten sagst, das stimmt ja gar nicht, ja, dann wird er sagen, doch oder wie auch immer, es bringt nichts. Das heißt, beim sokratischen Dialog tun wir das einfach so, als ob es wahr wäre. Und dann fragt man zum Beispiel weiter. Das heißt, immer wenn andere irgendwas machen, dann hat es ein bestimmtes, löst es ein bestimmtes Gefühl aus? Sagt die Person vielleicht ja. Okay, das heißt, wenn zum Beispiel, was würde sie zum Beispiel traurig machen, um es einfach konkret zu machen? Ja, zum Beispiel, wenn mich jemand verlässt. Okay, das heißt, immer wenn sie jemand verlässt, sind sie traurig. Ja, genau so ist es. Okay, das heißt, wenn einen Menschen, den sie nicht mögen, den sie vielleicht sogar hassen, mit dem sie ganz schwer zurechtkommen, dann sind sie traurig, wenn der sie verlässt. Und sagt dann, ja, nee, dann bin ich glücklich. Okay, das kann aber dann passt was nicht. Also jetzt sagen sie einerseits, sie sind glücklich, sie sind traurig, wenn sie jemand verlässt, und jetzt sind sie auch noch glücklich. Woran liegt es denn dann? Naja gut, wie gut ich mit der Person zurechtkomme und wie sehr ich die Person mag. Ah, wer entscheidet, wie sehr sie eine andere Person mögen? Ja, okay, das bin ich. Und du merkst schon, es entmachtet sich ein bisschen. Vorher war so die Idee, andere machen mir ein Gefühl, und jetzt ist zumindest klar, okay, es ist so, ich habe da Einfluss. Ganz wichtig, im sokratischen Dialog geht es nicht darum, dass wir unsere Realität aufstülpen. Ja, das hast du vielleicht, weil du eine NLP-Ausbildung hast, die Realität, hey, du machst deine Gefühle immer selber. Ja, auch wenn es sehr starke Einladungen gibt von anderen, dass du etwas so sehen sollst oder dich so fühlen sollst, ist es schlussendlich so, den Hormoncocktail kannst du nur selber machen. Ja, also solange dir nicht jemand herkommt und dir eine Spritze reinspritzt, wo irgendein Hormoncocktail drinnen ist, dann könnte man darüber streiten, ja, dann bist du immer noch, ist immer noch eine autonome Phase da, aber wenn wir sagen, ja, das ist schon eine sehr, sehr starke Einladung, aber ansonsten bist immer du das. Und jetzt ist nicht die Idee beim sokratischen Dialog, dass du deine Realität aufzwingst, sondern die Idee ist, du steigst in die Schuhe des anderen und fragst dich hier, okay, wie kann man die Realität hier erweitern? Und die Realität war ja hier, ein Gefühl ist etwas, was andere mit mir machen. Und jetzt sind wir schon so weit zu sagen, na gut, ich habe einen Anteil daran. Und dann kann man natürlich weitergehen und immer tiefer und immer tiefer schauen, okay, was gibt es noch für Faktoren, ob man jetzt traurig ist oder nicht? Gibt es zum Beispiel noch andere Faktoren? Es gibt ja nicht nur das Verlassenwerden. Und überall kann man dann wieder fragen, okay, ist es immer so? Gibt es da Ausnahmen vielleicht? Und vielleicht auch wirklich Gegenbeispiele zu suchen und man kommt dann irgendwann drauf, also die Gefühle haben schon viel mit mir zu tun. Ja, ein Beispiel wäre auch, wenn jetzt jemand sagt, okay, sind sie halt immer gleich tief traurig, aber man sagt die Person, nee, es ist nicht immer gleich. Liegt es auch daran, wie es ihnen gerade aktuell geht in der Situation? Ja, das stimmt, also wenn es mir gerade generell besser geht, dann nimmt mich das auch weniger mit. Aha, okay, das heißt, das ist auch wieder etwas, was die anderen ja nicht direkt beeinflussen. Das heißt, je nachdem, wie es dir gerade aktuell geht, beeinflusst auch wieder, wie viel Einfluss andere auf dich haben oder auch nicht haben. Ja, wenn man das so sieht, dann stimmt es auch. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. So Sachen lernt man vor allem sehr, sehr gut durch Beispiele. Und zwar ein sehr praktisches, was, glaube ich, viele von uns interessiert und was viele von uns auch angeht. Und zwar das Thema mit dem Selbstwert. Ja, also sehe ich mich selbst als einen wertvollen Menschen an, sehe ich andere Menschen als einen wertvollen Menschen an und so weiter und so fort. Und nehmen wir an, das ist ein Mensch, der macht sich immer wieder runter. Und irgendwann fragst du vielleicht die Person, ja, wie sich denn sein Selbstwert definiert. Ja, und dann sagt die Person, naja, also ich fühle mich gut, wenn ich zum Beispiel Lob von anderen bekomme oder sowas in die Richtung passiert. Okay, das heißt, wenn du von anderen gelobt wirst, dann ist dein Selbstwert hoch. Wenn das Lob ausbleibt, dann ist das Lob nicht so hoch. Kann man das so sagen? Naja gut, das hängt nicht nur davon ab. Okay, wovon hängt es noch ab? Naja, manchmal schon so, wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe es gut gemacht, dann beeinflusst das mein Selbstwert auch ein bisschen. Okay, verstehe. Wie ist es denn bei anderen? Ist es auch so, dass wenn du möchtest, dass jemand einen höheren Selbstwert hat, dass du dann einfach nur loben musst und dann geht es dem besser? Wie ist das? Ja, manche, die brauchen gar kein Lob, die haben das irgendwie so und bei manchen ist es tatsächlich so. Aha, interessant. Ja, wie machst denn du das eigentlich? Also wie siehst du den Selbstwert oder dass jemand wertvoll ist bei anderen? Wie funktioniert denn das? Die Person denkt vielleicht länger nach und sagt dann sowas wie, ja, wenn die bestimmte Eigenschaften hat, dann finde ich, dass die Person wertvoll ist. Okay, das heißt, wenn jemand bestimmte Eigenschaften hat, wie zum Beispiel er hat braune Haare oder er ist humorvoll, dann ist er ein guter Mensch, ein wertvoller Mensch, meine ich, und wenn nicht, dann nicht. Naja, so kann man das nicht sagen. Ja, wie ist es denn dann? Naja, das sind vielleicht mehrere Eigenschaften. Okay, wie viele Eigenschaften braucht so jemand ein Mensch, damit er wertvoll ist? Ja, so kann man das nicht sagen. Wie jetzt? Ich dachte, das sind mehrere. Naja, wenn jetzt jemand Weltfrieden oder so irgendwie erschaffen würde, dann würde das ausreichen, ja, dann wäre er ein wertvoller Mensch. Aha, das heißt, wenn jetzt jemand für Weltfrieden sorgt, aber vielleicht in der eigenen Familie Gewalt angewendet und so weiter, dann wäre er ein wertvoller Mensch. Nee, dann wäre er kein wertvoller Mensch, das geht gar nicht. Okay, wie ist es denn jetzt? Ja? Also ist das so ein Punktesystem? So, für diese Eigenschaft kriegt man 10 Punkte, für diese 5, für diese minus 3. Wie machst du das? Woher weißt du, dass jemand wertvoll ist und dass jemand nicht wertvoll ist? Da muss man jetzt sagen, an der Stelle muss man meistens länger Pause machen, weil das sind schon, also nicht nur, dass die Frage kompliziert ist, sondern da passiert ja ein Umstrukturierungsprozess im Gehirn. Ja? Man hinterfragt sich ja selbst, wie man zu der Idee kommt, dass man selbst einen niedrigen Selbstwert hat und oder auch nicht und dass es mit einem Kriterium nicht gemacht ist. Ja? Und dann kommt vielleicht so, dass die Person sagt, boah, ich fühle mich gerade blöd und so weiter. Und dann kann man genau das aufgreifen und sagen, okay, wie kommen Sie zu dem, dass Sie sich jetzt gerade in dem Moment blöd fühlen? Ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Ja, es ist so eine bescheuerte Frage und wir sitzen hier schon seit einer halben Stunde, ich kann sie nicht beantworten. Okay, jetzt hatten wir das ja gerade schon, ja, so diese Idee, dass es einen Faktor braucht, zum Beispiel, Sie können die Frage nicht beantworten und jemand ist wertvoll oder eben nicht wertvoll, auch bei sich selber angesetzt. Kann man das so sagen? Meine Person, ja, so mache ich das scheinbar. Ja gut, aber dann passt das irgendwie nicht, weil bei anderen haben sie ja gerade gesagt, da reicht eine Eigenschaft nicht aus, das müssen schon mehrere Sachen sein. Bei ihnen selber reicht aber eine Eigenschaft aus und sie sind unten durch. Wie erklären sie sich das? Ja, ich habe da wohl zweierlei Maßstab. Okay, wie können sie also definieren, dass ein Mensch wertvoll ist? Und du merkst schon, kann ein bisschen zermürbend sein. Also es ist natürlich hier die Kurzfassung. Ja? Also das ist eine halbe Stunde Gespräch, das ist durchaus realistisch für dieses eine Thema. Und dann ist da auch mehr Zeit für Pausen und Durchatmen und so weiter. Und man kann dazwischen auch vielleicht auch andere Sachen machen. Also man muss es ja nicht in einem Rutsch machen. Aber du merkst schon, diese Realität von ich bin schlecht oder ich bin Versager oder ich bin so blöd, die ist schwierig aufrechtzuerhalten, wenn du das Ganze so hinterfragst. Gehen wir in dem Beispiel noch ein bisschen weiter. Man könnte dann hinterfragen, ja, wie macht man das jetzt? Woher weiß man denn, ob jetzt ein Mensch wertvoll ist oder nicht? Also eine Eigenschaft ist es nicht, bei mehreren Eigenschaften ist es auch schwierig, weil es ja dann die Gegeneigenschaften gibt. Wie macht man das mit dem Punktesystem? Wie ist das? Selbst so, ja, ich weiß es nicht. Okay, machen wir es konkret an einem Beispiel. Wer ist mehr wert, die Deutschen oder die Österreicher? Ja, das ist ja eine bescheuerte Frage. Wieso eine bescheuerte Frage? Also es geht ja hier um wertvoll sein und so. Wer ist wertvoller, die Deutschen oder die Österreicher? Ja, die Frage kann man ja so nicht beantworten. Wieso kann man die Frage so nicht beantworten? Naja, da gibt es viele Idioten und viele schlaue Menschen auf beiden Seiten. Die Frage, also das ist schwierig, so zu beantworten. Okay, das heißt, anhand dieses Beispiels würden Sie sagen, da kann man nicht sagen, wer wertvoll ist. Ja, genau. Okay, wie ist es dann bei dir selber? Ja, ist vielleicht auch eine Idee, das bei sich selber nicht so zu machen, sich selber nicht abzuwerten für etwas, dass man irgendwas nicht kann. Jetzt kommt etwas, das nennt sich Advocatus Diaboli, es kommt erst aus dem Provokativen, aber ist auch hier sinnvoll. Wenn jemand eine Lösung hat, die du daraus Ziel dir nicht findest, nämlich jetzt hier die Idee, dass man nicht pauschal urteilt, wertvoll, nicht wertvoll, dann muss diese Lösung auch überprüft werden. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, naja, es wäre vielleicht schlau, sich da nicht selbst fertig zu machen, dass man dann sagt, ja gut, aber was ist, wenn jemand lügt, betrügt, gewalttätig ist? Ja? Ist das ein wertvoll? Also wie ist das dann? Ja? Und dann sagt der Mensch, na gut, da habe ich schon meine Meinung dazu. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass ich ihn pauschal verurteilen muss als gesamten Menschen und alles, was er jemals gemacht hat und seine Nachfahren sowieso und überhaupt, sondern dann ist er jetzt in diesem einen Bereich, ja, habe ich meine Meinung dazu und das muss ich nicht auf alles auswirken. Und so weiter und so fort. Also das Beispiel könnte ich noch ewig ziehen. Und ich möchte nur nochmal so diesen Ausblick geben. Am Anfang war die Idee, ich bin wertvoll, wenn ich eine Eigenschaft habe oder auch nicht habe. Und am Schluss wird es doch deutlich differenzierter. Und dieses differenzierter darüber nachdenken macht auch eine Differenzierung in unserem Gefühl, macht auch eine Differenzierung in unserem Leben. Ich glaube, das macht das Leben auch lebenswerter. Je differenzierter du denkst oder fühlst, desto reichhaltiger wird natürlich auch das Leben. Ja, spätestens hier stellt sich die Frage, okay, Maran, wie mache ich das jetzt konkret? Und da kommen wir mal zu den Umsetzungstipps. Vier Tipps, wie du das am schnellsten besten lernst. Tipp Nummer 1, steig in die Schuhe des anderen und sieh die Realität mit seinen Augen. Sokratische Gesprächsführung ist nicht die Idee, ich überzeuge den anderen von meinen Argumenten. Das hat mit Sokrates wenig zu tun, auch wenn es natürlich immer irgendwo schwierig ist, die eigene Landkarte zurückzuhalten. Aber die Idee ist, mal in die Schuhe reinzusteigen, das mal als wahr anzusehen und sich von dieser Perspektive aus zu fragen, okay, wo gibt es denn da noch Möglichkeiten? Wie kann ich denn da rauskommen? Ja? Du kannst dir das folgendermaßen vorstellen. Du siehst jemanden hinter Gittern und fragst dich von da, wie soll ich dem raushelfen? Man könnte vielleicht die Gitterstäbe sprengen und so weiter und so fort und hast tausend Ideen. Und dann steigst du innerlich, mental wirklich ins Gefängnis rein und siehst im Gefängnis von dieser Perspektive, das hast du vorher nicht gesehen, da gibt es einen Ausgang. Da kann man einfach rausgehen. Und das ist die Idee bei Steig in die Schuhe des anderen. Ja? Bei allen möglichen bescheuerten Gedanken, Diagnosen, Themen, Problemen ist es praktisch immer so, dass die unvollständig sind, dass da was weggelassen wird, dass da was verzerrt wurde. Und deswegen können wir das immer hinterfragen, wenn wir das wirklich aus dieser Realität sehen. Das heißt, steig wirklich in die Schuhe des anderen. Dann sind wir am zweiten Schritt und hier kannst du dich fragen, erstens, was ist unvollständig? Also wo fehlt noch was von der Realität, von der Definition? Zweitens, gibt es auch Ausnahmen? Das heißt, wurde etwas zu global gesehen, zu groß gesehen. Und drittens, passt irgendwas nicht zusammen? Also ich wiederhole nochmal, was ist unverständlich, gibt es Ausnahmen und passt was nicht zusammen? Und wenn du diese Fragen immer wieder stellst, dann kommst du auf Fragen, die du stellen kannst dem anderen, ja, um Gegenbeispiele zu finden, um irgendwie dieses Thema neu zu sortieren. Drittens, stell die Fragen dann in einer ehrlichen, offenen Haltung. In der Haltung von, ich möchte wirklich wissen, wie es ist für dich als Mensch, nicht auf der ganzen Welt und das ist die Wahrheit, sondern was ist deine Wahrheit, das würde ich gerne wissen. Nicht die Haltung, ich zeig dir jetzt, was die Wahrheit ist, ja, und ich zeig dir jetzt, dass Emotionen von dir selber gemacht sind. Das ist nicht die Idee. Ja, mit dieser Haltung wirst du sehr wahrscheinlich nicht weit kommen. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich üben, üben, üben. Üb so oft wie möglich mit Freunden. Ja, am besten empfiehlst du den Podcast weiter, sagst, hey, schau, das ist eine coole Übung, können wir das mal machen bei meinem Thema oder bei deinem Thema. Hör dir das mal an und dann versuchen wir mal so ein paar Fragen zu generieren. Und du hast ja auch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen, zum Beispiel im Telegram-Kanal. Und dann werden die auch aufgenommen für zukünftige Podcast-Folgen. Das ist eine Möglichkeit, um wirklich gut zu werden. Ich fasse zusammen. Staveman kategorisiert drei Arten von sokratischen Dialogen. Den ersten haben wir uns hier angeschaut, nämlich, was ist das? Wo hier hinterfragen wir, was unvollständig ist, wo es Ausnahmen gibt, wo es nicht zusammenpasst, um wirklich zu erfahren, was ist das eigentlich. In der nächsten Folge werden wir uns damit beschäftigen, darf ich das? Also da geht es um moralische und Werturteile. Und in der letzten Folge geht es um das Thema, soll ich das? Zweitens, im NLP kennen wir drei Arten, wo wir die Realität anders darstellen, als es wirklich ist, was immer die Wirklichkeit ist. Und das sind erstens Generalisierungen, also Verallgemeinerungen. Zweitens Tilgungen, also wir lassen was weg. Und drittens Verzerrungen, das heißt, es ist irgendwie, passt da was nicht zusammen, irgendwie stimmt es nicht so ganz. Und bei dieser Frageart von was ist es, da versuchen wir in die Schuhe des anderen zu steigen und aus seiner Landkarte die Welt zu vergrößern, indem wir diese Generalisierungen, Tilgungen, Verzerrungen ein bisschen aufweichen, verändern, verbessern. Ja, wenn dich das irgendwie fasziniert, wenn du sagst, boah, hey, das mit den Fragen, das hat schon was, also ich merke bei dieser Methode, das ist irgendwie einerseits komplex und gleichzeitig sehr einfach. Also das ist etwas, das kann man sofort machen. Bei mir war es so, ich habe das Buch gelesen, da war ich so 17, 18 Jahre alt und war dann an dem Tag, wo ich es, glaube ich, in Heldenhitz, habe ich vielleicht die ersten 70 Seiten gelesen und dann abends war ich auf einer Party und da konnte ich mir das gleich zunutze machen. Ja, ich habe dann gleich diese Fragen ausprobiert. Ich kannte noch nicht viel, auf dem NLP kannte ich noch kaum was und habe praktisch nur das Buch gehabt, aber so allein die Idee, dass ich in die Schuhe des anderen steige und von der Position mich auch durchfrage, um einen Ausgang zu finden aus der Höhle, das war schon sehr mächtig und habe gemerkt, hey, die Leute haben da durchaus Erkenntnisse, die sie sonst, zumindest in meiner Wahrnehmung bis dorthin, noch nicht gehabt haben. Ja, wenn du da mehr machen möchtest, da empfehle ich dir grundsätzlich die NLP-Practitioner-Ausbildung, weil es in dieser Ausbildung so ist, dass es ein ganzes Wochenende lang nur um das Fragemodell geht. Das heißt, da geht es nur um die Generalisierungen, Tilgungen, Verzerrungen. Jetzt sagst du vielleicht im ersten Moment, boah, das ist aber viel. Ja, genau, das ist sehr viel, weil die Idee ist, dass ein NLP-Practitioner wirklich die Fähigkeit haben sollte, jegliche Realität zu hinterfragen. Also wirklich egal was, ob das was Politisches, was Persönliches, ein Beziehungsthema, eine persönliche Diagnose. Egal was, du lernst dann über ein Dutzend Fragearten kennen, Fragestile kennen, wo es darum geht, du kannst, also das machen wir dann auch am zweiten Tag, wir nehmen einen Text her und wir zerlegen den von oben bis unten. Also danach ist nichts mehr so real, wie es vorher war. Ja? Da geht es dann zum Beispiel um das Thema Polyamorie oder so. Ja? Also irgendein Thema, was jetzt, ja, wo die Leute Bezug dazu haben, aber jetzt auch nicht mega viel meistens. Ein bisschen vielleicht, also wo man ein bisschen auch was so weiß, aber jetzt auch nicht zu viel, wo man nicht zu emotional ist. Man kann auch das Thema Atomkraftwerk hernehmen, aber die meisten finden dann eher das Thema Liebe spannender. Und dann zerlegen wir diesen Text mal und du merkst danach, ist der Text nicht mehr derselbe. Und du könntest es bei jeder Zeitung, bei jedem Buch, bei allem machen. Und selbst wenn du selber überzeugt davon warst, auch wenn du selber davon überzeugt bist, du hast keinen Selbstwert oder so, wenn du das wirklich stringent machst, von vorne bis hinten, die Fragen ehrlich beantwortest, dir auch die Pausen gönnst, dann kannst du das nicht mehr so sehen wie vorher. Und das ist die Macht des Metamodells im NLP. Etwas, was ja wirklich originär im NLP entdeckt wurde auch und auch hauptsächlich dort oder nur dort unterrichtet wird. Es gibt zwar so ein paar Ansätze, wo man so ein paar Sachen rübernimmt, aber so wirklich das vollständige Metamodell, das lernst du in der Regel, so wie ich das kenne, nur in der Practitioner Ausbildung. Und wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal auf die Webseite, das ist auch unten verlinkt, NLP Practitioner oder NLP Practitioner Zephyra, wenn du das eingibst im Internet, dann findest du auch die Seite direkt. Und da lernst du es wirklich von der Pike auf, alle Muster, wie du praktisch jede Realitätskonstruktion hinterfragen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite lanziedl.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen. Mit dem Wort. Im zweiten Teil geht es um die Frage, darf ich das? Hier geht es um Moral, um Wert und generell die tieferen Ebenen der Psyche, die wir hier beleuchten. Also am besten gleich dranbleiben und abonnieren.